Bevor wir ganz tief ins nächste Thema reintauchen, möchte ich dich unbedingt auf meine Money Masterclass am 1. Mai hinweisen. Wir sprechen da über die 5 Geldroutinen, die dir nachweislich und langfristig mehr Geld in der Tasche verschaffen, und du kannst dich für 0 Euro einfach anmelden hier in den Shownotes und ich schicke dir alle weiteren Informationen. Wenn du sagst, ja, ich möchte mich endlich mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen, dann ist das der perfekte Einstieg, dabei zu sein. Und wenn du es live nicht schaffst am 1. Mai, bekommst du natürlich auch eine Aufzeichnung zugeschickt. Meld dich einfach unkompliziert an und du bekommst alle weiteren Infos. Ich freue mich auf dich.
Wofür will ich Geld ausgeben und wofür nicht? Also ich entscheide das ja.
Mit Autorin und Journalistin Lena Högemann habe ich in dieser Folge über natürlich Geld, Geburten, Gleichberechtigung und Gewalt gegen Frauen gesprochen. Lena hat selbst eine Riesentransformation unter anderem beim Thema Geld durchgemacht und jetzt ihr erstes Buch rausgebracht oder vielleicht sogar manifestiert. Hör's dir an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein guter Start – Finanzen für Frauen, der Podcast für deine finanzielle Unabhängigkeit. Heute bei mir zu Gast ist Autorin Lena Högemann und wir haben einige Themen im Gepäck und wir legen auch direkt los. Also herzlich willkommen, Lena.
Hallo Bianca, vielen lieben Dank für die Einladung, dass ich heute hier mit dir plaudern darf.
Wir können ja schon mal einordnen. Also wir arbeiten hier zusammen an einem bundesweiten Feiertag. Das finde ich ganz wichtig, dass wir das mal erwähnen. Weil wir ja beide selbstständig sind, selbstständige Mütter und eben viel jonglieren dürfen in unserem Leben. Und das gehört eben zur Realität.
Ja, und ich war total dankbar, als Bianca diesen Feiertag vorgeschlagen hat, weil da muss ich ja dann nicht von den wenigen Stunden der anderen Tage gefühlt was abknapsen. Insofern wunderbar. Hier sind wir heute.
Und wir sind auf Club Mate, also
ja, total.
Mal gucken, wohin uns das führt, aber wir werden auf jeden Fall über Geld reden, über Manifestieren reden, über persönliche Risiken und über Lottogewinne.
Ja, ich freue mich drauf.
Wie haben wir uns kennengelernt, Lena? Magst du das mal erzählen?
Unbedingt, ja. Es begab sich in meinem Leben als freie Journalistin. Ich schreibe eigentlich viel über Geburten, da kommen wir ja nachher noch zu, darum geht auch mein Buch. Und über Familienthemen, aber irgendwie habe ich so das Geldthema für mich entdeckt und habe mich so mit Money Mindset beschäftigt und wollte darüber unbedingt schreiben, und zwar für eine Frauenzeitschrift. Und habe, das macht man im Journalismus so, dann bietet man Redaktionen Themen an und die wollten das auch haben. Und da habe ich Bianca gefunden und habe gesagt, das muss ich machen, ich will jetzt hier ein anderes Money Mindset, und habe mich ja angemeldet und habe deinen Crashkurs Finanzen gemacht und bin in den Money Cycle gekommen. Und seitdem bin ich hier am Start. Ne? So haben wir uns kennengelernt.
Du bist auch total am Start. Also man muss wirklich sagen, Lena hat es auch ernst genommen. Also du hast wirklich alles gemacht.
Ja, ich habe alles gemacht und habe aber auch gelernt, dass ja es ein laufender Prozess ist. Also ich immer wieder dran bin. Gerade gestern habe ich endlich mal wieder meine Ausgabeneinnahmenliste ausgefüllt und gesehen, okay, wir stehen gar nicht so schlecht da, wie ich dachte. Es ist ein laufender Prozess, genau.
Ja, aber du hast ja einen guten Einfluss, also von mir.
Genau.
Aber was würdest du sagen, als du den Crashkurs gemacht hast, was waren so die ersten Erkenntnisse für dich?
Ja, das war eigentlich total witzig, weil ich immer dachte, ich lerne jetzt, wie ich mehr Geld verdiene. Und ist ja auch ein wichtiger Punkt. Aber der allerwichtigste Punkt, die allerwichtigste Erkenntnis, die ich hatte, war vielmehr zu verstehen, es geht nicht nur darum, wie das Geld reinkommt, sondern auch, wofür ich es ausgebe. Weil ich habe viele, viele Jahre festangestellt gearbeitet mit einem guten Gehalt und hatte irgendeine popelige Rentenversicherung irgendwo, die ich mittlerweile auch gekündigt habe, weil sie Schrott ist. Auch das gehörte zu dem Prozess. Aber ich habe mich nie damit beschäftigt, wofür ich mein Geld ausgebe. Also es war wirklich Konsum, Konsum, Konsum. Und das war eigentlich mein wichtigstes Learning im Coaching, zu sagen, wofür will ich Geld ausgeben und wofür nicht? Also ich entscheide das ja. Und dieses, also wie du immer sagst, Konsumverhalten zu ändern, das war eigentlich mein Durchbruch für alles, was mit Finanzen zu tun hat.
Und wenn du so dran denkst, Geld verdienen, ja, also was war so da das Ding, dass du, ich weiß noch, an deinen Schreibtisch, kann ich mich so erinnern?
Ja, also auch, ist aber auch so ein Punkt, welchen Stellenwert hat Geld und wie mache ich mir meinen Alltag als freie Journalistin? Ich habe einfach nur eine Ecke vom Wohnzimmer als Schreibtisch, aber ich habe da an irgendeinem Schreibtisch gesessen und ich konnte gar nicht stehen und das ist aber für den Rücken besser. Und das war halt auch so eine Erkenntnis, okay, was ist mir wie wichtig, wie erschaffe ich mir das? Und dann habe ich mir jetzt also so einen höhenverstellbaren Schreibtisch gekauft. Oder du hattest auch diesen Punkt, wie sieht eigentlich mein Portemonnaie aus? Und das war völlig abgeranzt, aber da ist halt Geld drin und Geld ist wichtig. Und dann habe ich mir im letzten Sommerurlaub mit der Familie in Freiburg, also ein neues Portemonnaie gekauft. Und das ist einfach, da denke ich dann jetzt mit dem Portemonnaie auch immer dran, wenn ich Geld ausgebe, will ich das ausgeben? Ja, das ist es mir jetzt wert. Und dieses Portemonnaie hat einen ganz anderen Stellenwert. So.
Also sozusagen Wertschätzung von Geld, aber auch die Wertschätzung dir gegenüber, wie du Geld erarbeitest, ne?
Ja. Genau. Und das ist auch wirklich wichtig, dass so die Investitionen in mich eigentlich total wichtig sind. Also gerade, ich merke es jetzt, wenn ich so gesundheitliche Herausforderungen habe und dann muss ich zu einer extra Massage oder so, damit irgendwie der Schwindel, den ich manchmal habe, weg ist, dann denke ich immer, oh Gott, da haust jetzt die Kohle raus. Oh Gott, und habe aber irgendwie jetzt letzte Mal im Wartezimmer erst verstanden, ja, aber du investierst ja in deine eigene Gesundheit, damit du überhaupt arbeiten kannst. Und das auch zu unterscheiden, also dass das kein sinnloser Konsum ist, sondern Investitionen in mich.
Ja, total. Also ich habe das ja auch immer mit meiner heißgeliebten Thai-Massage. Ne? Ich glaube, das ist schon legendär jetzt. Das wissen immer schon alle. Okay, Bianca geht immer, muss immer zur Thai-Massage. Aber es ist tatsächlich so, weil ich ansonsten das gar nicht schaffen würde, hier so Ewigkeiten am Schreibtisch zu sitzen. Ja,
ja, genau.
Also das ist essentiell und das sind einfach manchmal Grundlagen. Und ich glaube, uns ist das auch beiden bewusst, dass das Privilegien sind.
Total.
Die wir haben. Aber trotzdem wissen wir eben auch, ja, wir sind eben auch selbstständig. Das ist auch eine andere Art zu arbeiten und auch eine andere Art, wie Geld reinkommt.
Ja.
Ich habe das ja auch immer, was so Verhandlungen angeht, ne, mit AuftraggeberInnen oder mit Vereinen oder sowas, wenn man so angeheuert wird von denen, um einen Vortrag zu halten, dass man so verhandelt. Hat sich das irgendwie verändert bei dir?
Ja, also ich bin so seit ungefähr 3 Jahren, 2,5 bis 3 Jahren selbstständig als Journalistin, vorher eben festangestellt. Und das war schon so ein Learning, weil am Anfang, wenn man gerade frisch anfängt, ist das so, oh toll, ich kriege einen Auftrag, ich schreibe einen Text. Und wenn man dann mal anfängt zu rechnen, was brauche ich für einen Tagessatz, wenn man dann sich das auch anguckt, was sind meine Ausgaben, meine Einnahmen, was brauche ich für einen Tagessatz, dann bin ich schon dazu gekommen, dass ich gesagt habe, für das Geld schreibe ich diesen Text nicht. Also ich habe mir da einen Namen gemacht, ich kriege auch Angebote, aber es gibt schon, das ist im freien Journalismus ähnlich, dass da wirklich teilweise furchtbare Honorare unterwegs sind und ich auch gelernt habe zu sagen, also ich mache das hier selbstständig, ich muss davon leben können und für diesen Satz, also für das, was sie mir für diesen Text anbieten, arbeite ich 3 Tage, das mache ich nicht, weil das davon kann ich nicht leben. So. Und das war auch ein wichtiges Learning. Und andererseits zu gucken, welche anderen Kunden habe ich, die andere Tagessätze haben. Und das ist dann so ein Gesamtpaket irgendwie, das funktionieren muss.
Ja, so eine Mischung, ne? Aus Sachen, die man macht, weil man es irgendwie auch gut meint. Das macht man ja manchmal in Klammern leider auch so, dass man sich so breitschlagen lässt für Sachen, die vielleicht nicht ganz so gut bezahlt sind, aber das muss einfach insgesamt, also muss man davon leben können, ne?
Genau.
Was, glaube ich, viele vergessen, wenn man jetzt so eine Rechnung schreibt, ist ja auch, das ist einfach ein Bruttobetrag, ja? Also da kommt noch Umsatzsteuer ab, kommt Einkommensteuer ab, davon zahlen wir Krankenversicherung, davon müssen wir eigentlich auch für die Rente was zurücklegen. Das heißt, das ist wirklich wahnsinnig wenig Geld, was da am Ende übrig bleibt. Ne? Und wenn ich jetzt so einen Vortrag halte und da in einem Familienzentrum stehe und dann da 450 Euro für kriege, dann bleiben da vielleicht, weiß ich nicht, 150 von übrig.
Ja, total. Und das muss man einfach insgesamt sich angucken und im Kopf haben. Und genau, wie du schon gesagt hast, man macht manche Sachen auch, weil sie eben super wichtig sind, aber die meisten Sachen müssen sich schon auch rechnen, weil sonst funktioniert es halt nicht.
Ich sehe hier schon was vor uns liegen, was sehr pink ist, also was mich sehr anspricht. Und zwar ist es dein Buch, So wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen. Wie kam es dazu, Lena?
Ja, das ist echt mein absolutes Herzprojekt. Und da habe ich 3 Jahre lang dran gearbeitet, dieses Buch zu schreiben. Untertitel ist mir ganz wichtig, heißt, was Frauen für eine selbstbestimmte Geburt wissen müssen. Und ich erzähle darin meine eigene Geschichte einer sehr traumatischen, gewaltvollen Geburt und einer sehr selbstbestimmten und analysiere ziemlich genau das System Geburtshilfe, in dem Frauen Kinder kriegen und das eben überhaupt nicht auf Selbstbestimmung ausgerichtet ist. Und ich selber habe mich auf meine erste Geburt vorbereitet, aber das, was ich da so gelesen habe, da stand nichts davon drin, was in diesem System Geburtshilfe so passiert. Und das war mein entscheidender Punkt zu sagen, nicht nur, weil ich das erlebt habe und weil es so schlimme Folgen hat, sondern weil es ein System ist und weil ich finde, dass Frauen ein Recht auf ehrliche Informationen haben, bevor sie in ein Krankenhaus zur Geburt gehen und weil ich finde, dass Frauen nach einer belastenden Geburt dieses Buch brauchen, um zu lesen und zu verstehen, dass sie nichts dafür können, dass ihnen das passiert ist. Und beide Gruppen von Frauen, aber auch Männern, die das betrifft, die sind ja Zeuge im Endeffekt. Und die haben zu wenig Informationen. Und das war der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Aber ich habe da wirklich jahrelang dran gearbeitet. Das Schreiben selber war dann gar nicht so viel, aber von der ersten Idee über Exposé schreiben, Agentin finden, Verlag finden und auch die Ausrichtung des Buches, das war unglaublich viel Arbeit und ein unglaublich langer Prozess. Und deshalb ist es jetzt einfach völlig verrückt, immer noch, dass es hier liegt, mein pinkes Baby und im Buchhandel steht und Frauen es lesen und mir hinterher schreiben, danke, dass du dieses Buch geschrieben hast. Ich verstehe endlich, was mir überhaupt passiert ist. Es ist einfach auch sehr, sehr bewegende Zeit jetzt mit mir und diesem Buch.
Also das heißt, das ist eigentlich nur noch ein weiterer Aspekt von struktureller Benachteiligung von Frauen, ne? Also dieses Geburtsthema kommt da eben nochmal mit rein. Und deswegen macht das auch total Sinn, dass du eben auch zu dem Thema sozusagen hier bist.
Ja.
Weil mir das auch gar nicht so bewusst war, ehrlich gesagt.
Nee, ist es auch nicht. Und den meisten Frauen ist es nicht bewusst, einfach weil es eine totale Normalisierung in der Gesellschaft kriegt. Also das ist, wir sind da ganz schnell beim Patriarchat. Also ich bin Feministin und ich gucke auch feministisch mit in diesem Buch auf Geburtshilfe. Und das ist total, das wird total normalisiert, wenn man Frauen sagt, Geburt ist halt so und du bist eh dafür da, Kinder zu kriegen. Und jetzt stell dich nicht an. Das ist Ausdruck von Patriarchat. Und das Thema körperliche Selbstbestimmung, das kommt ja nach und nach in Debatten. Wir reden völlig zu Recht über Abtreibungsrecht, über Verhütungsgerechtigkeit. Ist ganz wichtig, dass zum Beispiel Opfer von sexualisierter oder häuslicher Gewalt Hilfe bekommen, Täter bestraft werden und so weiter. Aber das ist im System Geburtshilfe eben auch Gewalt gegen Frauen gibt oder auch Fremdbestimmung, das ist überhaupt noch nicht in öffentlichen Debatten und dafür habe ich dieses Buch geschrieben und das gibt es eben noch nicht. Es gibt natürlich viele Bücher über Geburt, aber diese feministische, gesellschaftlich relevante Dimension, die wollte ich damit beleuchten.
Was mir immer auffällt, ist, dass ja auch Frauen gegen Frauen Gewalt ausüben, auch unter der Geburt. Also eine meiner eigenen Lieblingserkenntnisse ist tatsächlich internalisierter Frauenhass, ja. Also wie Frauen eben anderen Frauen zumuten, funktionieren zu müssen in diesem System, weil sie es selber ja auch müssen. Ist das auch was du beleuchtest?
Ja, das ist wichtig, sich anzugucken, weil wenn man Patriarchat sagt, dann geht's ja meistens um Männer, die was Frauen antun. In diesem Fall sind es schon eher männliche Chefärzte, die natürlich sagen, ihren Oberärztinnen, Ärzten und Hebammen sagen, wie das alles zu laufen hat. Aber natürlich ist die Ausführende im Endeffekt auch oft die Hebamme. Also es gibt eine Form von Gewalt, die nennt sich verbale Gewalt und das sind Dinge, die Hebammen wirklich sagen. Das kann man sich nicht vorstellen, aber viele Frauen unter der Geburt erleben das, dass eine Hebamme sagt, weinen hilft dir jetzt auch nicht, das reicht so nicht. Ganz viele andere schlimme Dinge, also bei der Geburt selbst und auch danach. Und das ist schon eine Form von Frauenhass, die sich da zeigt, die andere vielleicht Ursachen hat, auch im System Geburtshilfe, strukturelle Dinge, aber auch gesellschaftliche Normen. Also ich glaube, das spielt da alles zusammen rein und ja, führt zu ganz, ganz unschönen Dingen, die tagtäglich in so Kliniken passieren. Also vielleicht eine Zahl, es gibt eine Befragung aus dem Jahr 2020, wir haben über 1000 Mütter teilgenommen und jede zweite hat angegeben, eine Form von Gewalt erlebt zu haben. Ist nicht repräsentativ, aber ist trotzdem ein Hinweis. Und es gibt verschiedene andere Schätzungen, Befragungen, also 20-40% aller Frauen erleben etwas, was nicht in Ordnung ist bei der Geburt. Und das ist einfach total tabuisiert immer noch.
Ja, und ich glaube, viele wissen einfach auch nicht, dass ihnen was passiert ist, was verboten ist oder sich nicht mehr gehört oder so. Also ich hatte lange eine Mitbewohnerin, die Hebamme ist. Von daher wusste ich ganz viel, unfreiwillig auch teilweise. Und unter meiner Geburt, also mein Sohn ist ein Sternguckerkind, das heißt, der hat sehr lange gebraucht und es hat ein bisschen mehr Techniken gebraucht, bis der sozusagen andersrum zur Welt kam. Aber da wurde eben auch zum Beispiel Christellert. Und ich habe sofort super laut gebrüllt, weil ich genau wusste, dass es nicht erlaubt. Das darf die jetzt nicht machen. Und die hat es auch zum Glück dann sofort gelassen. Aber ich konnte mich in dem Moment eben nur wehren, in Anführungsstrichen, weil ich wusste, dass das verboten ist.
Ja, also verboten stimmt nicht ganz. Also es ist medizinisch umstritten. Die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, rät davon ab, es anzuwenden. Es gibt Erkenntnisse und Studien darüber, dass der Christellert-Handgriff zu verschiedenen inneren Verletzungen bei der Frau führt. Vielleicht muss man das kurz erklären. Also da drücken oder im schlimmsten Fall werfen sich eine oder mehrere Hebammen oder ÄrztInnen auf den Bauch der Frau während einer Wehe. Die Frauen sagen, ihnen wird das Kind aus dem Leib gedrückt. Und das ist oft sehr schmerzhaft. Es gibt eine ganz wenige seltene Indikation, auch in einer Leitlinie, ist ein ganz wichtiges Dokument. Also da ist festgelegt, was eigentlich wissenschaftlich erforscht ist und was nicht, also was gemacht werden soll unter der Geburt. In ganz seltenen Situationen ist, das nennt sich dann Fundusdruck, das Christellern empfohlen, aber immer die Frau hat ein Vetorecht, sie muss aufgeklärt werden, man muss sagen, warum man das macht, wie man das macht und die Frau darf immer sagen, ich will das nicht und das wird nicht angewendet. Also wie gesagt, die WHO will das, also hat gesagt, das Ding ist unsinnig, das sollte nicht gemacht werden, aber in Deutschland ist es Usus, das ist auf ganz vielen Geburtsstationen wird das gemacht und es ist genauso, wie du gesagt hast, man muss das überhaupt wissen. Ich empfehle allen Frauen, einen Geburtsplan zu schreiben, wo das drinsteht. Ich lehne den Christellert-Handgriff ab. Sollte es eine seltene Indikation laut Leitlinie dafür geben, klären Sie mich bitte auf. Weil es einfach gemacht wird. Also die Frauen erleben das, da kommt eine Hebamme rein, sagt, oder eine neue Hebamme, die stellt sich nicht mal vor. Eine sagt, ja, die kommt jetzt hier und hilft ein bisschen und dann wirft sich einer auf den Bauch. Das ist einfach schwer traumatisch und gewaltvoll. Und wenn man es nicht weiß, dann kann man es nicht ablehnen oder versuchen, sich zu schützen.
Und wenn wir jetzt mal auf den Entstehungsprozess deines Buches zurückkommen, also wie war das? Also wieso hast du dieses Buch geschrieben?
Ja, also das war ein sehr langer Weg. Es ist witzig, weil unsere Kinder sind fast gleich alt, ne? Also meine ältere Tochter ist so alt wie dein Kind ungefähr, glaube ich. Und ist halt lange her, ist jetzt 9 Jahre her bald. Und ich habe erstmal lange gebraucht, um zu verstehen, dass ich Opfer eines Systems geworden bin, dass ich nichts dafür kann. Also ich habe lange Zeit gedacht, weil die Hebamme auch so gemein war, ich hätte die irgendwie provoziert oder so. Und habe dann erstmal so meinen eigenen Heilungsweg gehabt, bin in einer Gruppe mit Frauen, denen das auch so passiert ist, habe eine Psychotherapie gemacht. Das hat erstmal alles Jahre gedauert. Und nach 5 Jahren war ich soweit, ein zweites Kind zu bekommen und bin wieder schwanger geworden und habe mir einen ganz anderen Geburtsort gesucht, mich ganz anders vorbereitet mit dem ganzen Wissen, was ich da schon hatte und habe eine gute, starke, selbstbestimmte Geburt erlebt. Und nur deshalb konnte ich, glaube ich, dieses Buch schreiben, weil ich gedacht habe, oh Gott, das ist, als wären es verschiedene Erlebnisse. Es ist fast nicht vorstellbar, dass beides Geburten waren. Also dass es der gleiche biologische Prozess sein soll, was ich mit 5 Jahren Unterschied da erlebt habe, das ist für mich bis heute nicht vorstellbar. Und deshalb, also das war so die Erkenntnis, das, was ich da erlebt habe und in meinem Buch, das ist nicht nur meine Geschichten, meine beiden Geburten, sondern ich habe 30 Frauen und Männer zu ihren Erfahrungen interviewt, verschiedene Expertinnen, weil es gibt auch ganz tolle Hebammen, ganz tolle Ärztinnen, Ärzte, die anders Geburten begleiten wollen. Dieses Wissen einfach hier zusammenzutragen mit ganz konkreten Tipps für Frauen, die trotzdem in einer Klinik gebären wollen, weil das wollen 98% aller Frauen. Das war so der Durchbruch der Erkenntnisse quasi, wo ich gesagt habe, ich schreibe jetzt dieses Buch. Und ich habe mich nach der zweiten Geburt bin ich zurück in den Job und es lief alles nicht so, wie ich das wollte. Und das kam noch dazu, dass ich da gedacht habe, nee, du wirst es eh irgendwie, du musst das anders machen, das ist ja alles Murks hier. Und mich dann wirklich als Journalistin, Autorin selbstständig zu machen und dann anzufangen, dieses Buch zu schreiben, ja.
Also es ist sozusagen auch ein Vereinbarkeitsthema, was dazu geführt hat, dass du letztendlich ein Buch jetzt hier ja vor dir liegen hast.
Na, es ist aus einer Diskriminierung als Mutter Erfahrung, könnte man schon sagen, oder als Frau oder wie auch immer. Also es war schon ein Prozess über Jahre in verschiedenen Jobs mit fehlender Vereinbarkeit, unglaublichem Stress. Also ich habe Vollzeit gearbeitet als Mutter mit einem Fahrtweg von je einer Stunde. Ich weiß heute gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Auf dem Spielplatz nachmittags noch telefoniert und so weiter. Das hat sich schon über Jahre aufgebaut. Und dann irgendwie zu erleben, okay, so richtig wertgeschätzt werde ich jetzt hier mit meiner Arbeit nicht. Und das ist mir nichts. Und zu sagen, jetzt reicht's, ich mache das jetzt selbstständig, das stimmt. Wahrscheinlich, wenn ich kein Kind gekriegt hätte, hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht. Aber wenn ich diese Erfahrung im Job nicht gemacht hätte, hätte ich mich auch nicht selbstständig gemacht. Das stimmt.
Weil ich frage jetzt so explizit, weil es bei mir ja auch so ist. Ne? Also ich habe auch so ein Vereinbarkeitsding gehabt, dass es wirklich wahnsinnig anstrengend war für mich, nach der Geburt in den Job wieder zurückzugehen, auch mit diesen Arbeitszeiten in der Veranstaltungsbranche bei mir, und ich dann eben abends das Kind in den Schlaf gestillt habe und WhatsApp-Nachrichten von meinem Team beantwortet habe währenddessen. Ja, und das fand ich schon wahnsinnig anstrengend, auch wie du sagst. Ich weiß gar nicht, wie ich das damals gemacht habe. Dann kam eben Corona und das war für mich dann das Zünglein an der Waage. Wir haben uns dann getrennt und dann war das für mich einfach nicht mehr machbar. Und dafür war für mich auch die Lösung Selbstständigkeit. Aber was für mich auch super, super wichtig war, ist nämlich Purpose, wie man so schön sagt. Also für mich war die Erkenntnis Wahnsinn, wie abhängig man von einem Mann wird, sobald man ein Kind bekommt, also vor allem finanziell. Und das war, also hat sich für mich überhaupt nicht gut angefühlt. Und deswegen ist eben dieses finanzielle Unabhängigkeit für Frauen Thema absolut mein Thema. Und auch wenn es mal Zeiten gibt, wo es nicht so läuft, ja, oder wo ich irgendwie andere Leute sehe, die da ganz tolle Sachen machen und ich sitze hier eben mit sehr viel Sorgearbeit zu Hause und kann eben nur hier so an meinem Schreibtisch so vor mich hin fummeln manchmal. Es ist trotzdem der Grund, wieso ich das mache und wieso ich da weiter dranbleibe. Und so ist es bei dir auch, ne? Also, dass du sagst, okay, das ist so ein Antreiber, den ich hier habe. Ich muss für dieses Thema losgehen.
Ja, und es war aber ein Prozess, das auch zu verstehen, so wie du das jetzt beschrieben hast. Weil am Anfang dachte ich, ja gut, ich bin Journalistin, ich kann das recherchieren, ich habe das erlebt, ich schreibe jetzt dieses Buch. Und dann erst habe ich verstanden, ja, es geht ja nicht nur um mich, es geht um die ganzen anderen Frauen. Dann habe ich diese Interviews geführt und auch journalistische Texte drüber geschrieben. Und dann habe ich erst verstanden, nee, du schreibst das Buch nicht, weil du ein Buch schreiben willst oder Autorin sein willst, sondern für diese Frauen. Zum einen für die Frauen, die mit dem Baby auf dem Sofa sitzen und nicht wissen, was ihnen da passiert ist. Für die schreibe ich das, dass die verstehen, sie sind nicht schuld, sondern das System ist schuld an dem, was ihnen passiert ist. Und auch für die Paare, die sagen, ich möchte mich ehrlich informieren. Ich möchte nicht rosarot und denken, ich atme ein bisschen und lande dann da, wo mich irgendeine Hebamme bepöbelt, sondern wirklich genau die Infos zu haben, wie suche ich mir eine Klinik aus, welche Fragen stelle ich beim Infoabend bei der Anmeldung, was schreibe ich in meinen Geburtsplan. Das hat ja ganz viel mit Empowerment zu tun von Frauen. Und zu sagen, ich gebe euch jetzt die Infos, die ihr braucht, um da hinzugehen und für euch und wer ihr seid und eure Vorstellung von Geburt einzutreten. Und das war mein Durchbruch auch, um dann nachher eine Agentin und die wiederum einen Verlag zu finden. Weil das ist bei Büchern super wichtig. Für wen schreibe ich das? Welchen Mehrwert haben die? Warum sollten die im Endeffekt das Buch kaufen? Und das Tolle ist jetzt natürlich für mich, dass ich lauter Instagram-Nachrichten und E-Mails von Frauen kriege, die sagen, ich habe dein Buch bestellt, ich habe es vor 2 Tagen gekriegt, ich habe es durchgelesen, ich verstehe jetzt so viel mehr, danke. Und das ist so, auch wenn ich natürlich, ich kämpfe da mit irgendwelchen Leuten, die bei Amazon Pöbelbewertung schreiben, weil sie finden, Frauen und Selbstbestimmung ist das Letzte, steht da wirklich drinne. Super Schocker. Und dann kriege ich aber gleichzeitig diese Mails und verstehe, ja, genau deshalb hast du es gemacht. Deshalb diesen Weg über Jahre daran gearbeitet, nicht aufgegeben. Bei jeder Agentin, die irgendwie gesagt hat, na, ist ja eigentlich nur eine Abrechnung, was sie da schreiben. Nee, es geht hier um Empowerment. Aber weiterzugehen. Und das geht durch diesen Purpose. Das glaube ich auf jeden Fall.
Und was ist das für ein Gefühl, wenn du jetzt so dieses Buch hier in den Händen hältst? Was ist das Gefühl?
Ja, also das Verrückte ist, also wir reden ja noch über das Thema Manifestieren. Ich sage immer, ich habe dieses Buch manifestiert, weil ich vor 3 Jahren beschlossen habe, dass ich es schreiben werde. Ich habe ein Vision Board gemacht und ich habe mir jeden Tag überlegt, welche eine Sache mache ich heute für dieses Buch. Ich habe da ganz konkret gearbeitet. Ich habe mir selber gesagt, mit Affirmationen, dass ich das kann. Und ich habe zum Beispiel das Cover des Buches gemalt, schon vor 3 Jahren, und an mein Vision Board gehängt. Und da stand Klein Ullstein Verlag drauf. Und das Abgefahrene war, dass ich ja damals überhaupt nicht wusste, dass ich diesen Verlag finden würde. Es war nur ein Prototyp quasi für einen großen Verlag, in dem mein Buch erscheinen soll. Und dann ist es dieser Verlag wirklich geworden. Das kann, ist jetzt natürlich Zufall, aber es ist trotzdem irgendwie geil. Deshalb, um deine Frage zu beantworten, ist es jetzt gar nicht so besonders, mein Buch in den Händen zu halten, weil ich wusste ja, dass ich es in den Händen halten würde. Und das ist ein bisschen crazy, ich weiß, aber das ist ein bisschen mein Weg gewesen. Es ist natürlich mega toll, ich finde mein Buch auch so schön. Ich habe es auch selber nochmal gelesen und nochmal. Und also als ich das erste Mal Korrektur gelesen habe vom Verlag, war ich wirklich so, dass ich dachte, Mann, das habe ich mir überlegt. Ah, wie cool. So, oder als ich dachte, ah, du müsstest eigentlich den Aspekt noch drin haben. Ach, da steht er ja, da steht er ja. Also mein Buch macht mir total viel Freude. Ich finde es total wichtig, dass es das gibt. Aber es ist gar nicht so crazy, es in der Hand zu halten, weil ich es ja manifestiert habe, weil ich es mir genau so vorgestellt habe.
Ja, geil. Also ich stehe hier neben dir und muss natürlich auch die ganze Zeit breit grinsen, weil die Freude darüber total rüberkommt, ja, aber auch über diesen Fact, ja, dass du sagst, ja, wusste ich ja. Wir können das ja vielleicht auch mal auf Geld münzen, weil du hast ja den Crashkurs gemacht, wir haben auch noch ein bisschen 1:1 gearbeitet und so. Und da bist du ja auch vielen Glaubenssätzen so auf die Schliche gekommen und hast eben auch das geschafft, deine finanzielle Realität auch noch mal zu verändern.
Ja, total. Also diese Glaubenssatzgeschichte, also das war ja crazy. Das habe ich dann in dem Artikel, den ich drüber geschrieben habe, auch geschrieben, weil auf einmal wir dann waren so, wie haben meine Eltern das gemacht? Die haben immer die Kohle rausgehauen und ich auch. Und dann stellte sich raus, ja, aber meine Großeltern, mein Großvater, der war so furchtbar. Es war ein ganz schlimmer Mensch. Und also er lebt jetzt auch nicht mehr, ich kann das sagen, aber der war echt, echt übel. Und der hat immer den Druck mit Geld aufgebaut. Der hat ganz viel gespart und dann mussten wir da einmal im Jahr hin und dann gab es irgendwie Geld zu Weihnachten und wir haben das alle mitgemacht. Und der war der Inbegriff von Sparsamkeit und der war ein ganz schlimmer Mensch und ich habe das total verknüpft. Und das habe ich jetzt total gelöst, zu sagen, das hat mit dem Typen, der Typ war furchtbar, ganz schlimmer Mensch, wir hätten da uns viel früher von lossagen müssen. Ich habe das dann gemacht, also ich habe dann die letzten Jahre seines Lebens nichts mehr mit ihm zu tun gehabt. Das war auch schön, das war sehr schön, aber nee, wirklich, der war ganz, ganz übler Mensch. Aber das hat nichts mit dem Geld zu tun, dass der übel war. Der hatte eigene Geschichten, wie so oft in dieser Kriegsgeneration und so weiter und seine eigenen Themen nie aufgearbeitet. Aber das ist jetzt wirklich witzig und dass ich dann meine Eltern jetzt quasi selbst mit angesteckt habe. Ich gesagt habe, jetzt gucken wir mal eure Einnahmen und Ausgaben an. Und ich habe nämlich keinen Bock, dass ich später euren Pflegeplatz bezahle. Aber ja, ist ja so. Jetzt können wir doch mal gucken, wie viel wir hier an Rücklagen und in welche ETFs stecken, damit wir später, wenn wir es brauchen, das Geld haben. Ja. Und das ist eine völlig neue Dimension, so zu denken, ja.
Aber ich glaube, du hast nicht nur deine Eltern angesteckt, ne? Also ich glaube, deine Schwester, dein Mann, so, die müssen jetzt alle irgendwie mitziehen, oder?
Mit meinem Mann klappt das mal so, aber ja, also auch meine Kinder, das ist ja ein super wichtiges Thema, dass ich immer, da haben wir ja auch tatsächlich drüber geredet, weil am Anfang habe ich immer gesagt, dafür will ich das Geld nicht ausgeben, wenn die noch ein Eis wollten und jetzt sage ich immer, das habe ich von dir gelernt, jetzt sage ich immer, ich möchte das Geld lieber für was anderes ausgeben, zum Beispiel, wenn wir dann im Sommerurlaub sind oder so. Also diese Frage, wie rede ich mit meinen Kindern darüber, nicht Mangel zu erzeugen, aber trotzdem nicht die Kohle für alles rauszuhauen, war auch super hilfreich.
Du bist ja im letzten Jahr super spontan in meinen Crashkurs noch reingehüpft. Und was war denn was, was du nicht erwartet hättest?
Also zum einen habe ich nicht damit gerechnet, dass ich so genau gucken muss, wofür ich mein Geld ausgebe. Und dass das irgendwie wichtig ist, wenn es um also gerade so Absicherung im Alter geht und dass ich gucken muss, dass ich da was beiseite lege. Aber eigentlich fand ich krass, wie einfach es dann doch ist. Also, dass ich in wenigen Stunden in deinen Sessions mir das alles rein, also dass ich das einfach alles so erklärt bekommen habe, dann noch in so Live-Sessions Fragen stellen konnte und du ja auch dann genau sagst, auf welchen Tools findet man was und auf einmal wusste ich meine Rentenlücke und ich wusste auch, wie viel ich in ETF-Plan tun muss, damit ich in dem und dem Alter so viel Geld habe und auf einmal bin ich so Herrin der Lage wieder. Und das ist so, das ist total cool. Und ich habe das oft, dass ich dann so Freundinnen so vorsichtig frage, so hast du jetzt eigentlich auch. Und dann habe ich auch manche, die sagen, nee, ich glaube, dafür ist jetzt zu spät. Und ich denke so, das ist aber schlecht. Also zu spät ist es eigentlich nicht. Also ich habe ja auch verhältnismäßig spät angefangen, ne?
Bin ja schon, sag nochmal, wie alt bist du?
Ich bin ja jetzt schon über 40, Anfang 40 und habe ja nur noch 20 Jahre, wenn ich nicht so lange arbeiten will, sonst 25. Und trotzdem geht das. Also Leute, ne, je früher ist natürlich, natürlich hätte ich mir gewünscht, ich hätte diesen Kurs vor 20 Jahren gemacht. Also seid ihr 20 und hört das, einfach schnell machen. Weil du hast so viel Geld, wenn du älter bist, wenn du früher anfängst, mit wenig Raten. Und ich hätte natürlich in meinen ganzen Jobs einfach so viel Geld beiseite legen können, wenn ich mir nicht, darüber haben wir ja geredet zum Beispiel, wenn ich mir nicht jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit den Kaffee gekauft hätte. Also Bianca hat zum Beispiel in so einer 1:1-Session zu mir gesagt, der Kaffee ist dein Statussymbol. Und ich habe es voll gecheckt, weil ich habe zum Beispiel im ersten Praktikum beim Fernsehsender in Berlin, ich war gerade von Hannover im Studium, nach Berlin gezogen, oho, und habe mir immer diesen scheiß Kaffee gekauft für unglaublich viel Geld, weil ich habe es ja jetzt geschafft. Ich laufe durch Berlin zum Fernsehsender mit meinem Kaffee. Und diese Erkenntnis, was das so, was Konsum uns auch gibt, was eigentlich andere Dinge im Leben geben sollten, war halt mega stark. Also insofern war das schon life-changing, weil es auch einfach nicht so schwer war. Man muss einmal die Zeit machen, das durchziehen, seine Listen ausfüllen und sich einen Plan machen. Und auf einmal ist das, also ich gucke total positiv in die Zukunft, weil es liegt noch so viel vor mir und ich habe jetzt einen Plan. Und das ist echt, echt richtig gut.
Und du hast nicht nur einen Plan für dich gemacht, sondern ja auch für deine Kinder, ne? Also da gibt es jetzt ja auch Depots, glaube ich, und so. Also das ist schon alles entspannt.
Ja, genau. Also da diskutiere ich immer wieder mit meinem Mann, wie viel dann doch noch rein müsste. Aber du hast mir das auch mal erklärt, zu sagen, erstmal die Kanäle aufzumachen. Also klar zu wissen, wo habe ich was. Und wenn dann irgendwo die Großeltern sagen, ich habe hier noch Summe X, die möchte ich deinem Kind schenken, zack, rein ins Depot fürs Studium. Und auch den Kindern sage ich das. Also wenn ihr mal studieren wollt, dann haben wir hier Geld, das ist dann dafür da. Und das gibt auch ein ganz anderes Gefühl. Weil wie sollst du es sonst anders machen mit einem relativ, also normal durchschnittlichen Einkommen, was auch immer. Wenn man mal guckt, was, man liest das ja überall, was WG-Zimmer schon jetzt kosten und so. Das ist Teil von quasi von Altersvorsorge, zu überlegen, wann sind meine Kinder so alt, dass sie studieren oder auch eine Ausbildung machen wollen und irgendwann in eine andere Stadt wollen. Und dann muss ich die ja unterstützen, wenn ich nicht jetzt in der Situation bin, dass ich BAföG kriege so oder dass die BAföG kriegen. Aber das mitzudenken auf jeden Fall.
Ja, mein Sohn ist aktuell noch in der Phase, dass er sagt, er will immer zu Hause wohnen bleiben. Ich glaube aber auch nicht so richtig daran. Und deswegen haben wir das eben auch, ne? Also ETF-Sparplan fürs Kind finde ich auch total sinnvoll. Und für mich ist es so, das ermöglicht einfach auch andere Horizonte aufzumachen, eben nicht nur in Richtung Studium jetzt zu denken, sondern vielleicht will der auch eine Weltreise davon machen oder so, ne? Also mir ist es total wichtig, einfach meinem Kind solche Möglichkeiten mitzugeben. Und der hat zum Beispiel neulich, haben wir irgendwas geguckt oder so, ja, und da waren die Kinder auf einer Privatschule. Und ich habe ihm dann gesagt, naja, du könntest auch auf eine Privatschule gehen, wenn du möchtest. Und er so, was, echt? Ja, klar. Also, na gut, ich müsste das dann irgendwie durchrechnen. Aber es würde gehen. Und ich finde das total wichtig, das zu vermitteln, ja. Also ich versuche dir, deine Wünsche möglich zu machen und eben nicht sofort zu sagen, das geht nicht, das ist nichts für uns, das können wir nicht, so.
Ja, oder also mein bestes Beispiel, weil ich habe das auch gemacht und das hat auch mich total geprägt, so ein Highschool-Jahr in der Schulzeit. Und ich weiß noch, wie meine Eltern so was kostet das? Und sie haben es irgendwie möglich gemacht, aber die hatten keine Rücklagen dafür. Und es war, ich habe das gemerkt, ich habe das gewusst, auch wenn ich dann im Studium mein Auslandssemester oder so gemacht habe oder ich habe dann ein Praktikum in Washington DC nochmal gemacht. Diese da einfach Rücklagen zu haben, um, wie du schon sagst, dem eigenen Kind, den Kindern sowas zu ermöglichen, weil ich selber gemerkt habe, wie mich das geprägt hat, wie mich das gestärkt hat, wie ich, also nicht nur, weil ich fließend Englisch spreche, sondern was für Freundschaften und Verbindungen dadurch entstanden sind, weil ich irgendwie mit 17 ein Jahr an der amerikanischen Ostküste gelebt habe, als würde ich einfach so gern, wenn mein Kind sagt, sie will das, egal wo, machen, sagen können, ja, okay, dafür haben wir das Depot, das nehmen wir da raus.
Ich habe mir so ein paar Fragen ausgedacht, die ich jeder Gästin hier stellen möchte. Und die erste ist, welches Risiko bist du zuletzt eingegangen?
Na, im Endeffekt war das ja ein Riesenrisiko, zu sagen, ich kündige jetzt diesen Job in Festanstellung mit einem guten Gehalt, weil ich was anderes machen will. Weil ich selbstständig arbeiten will, weil ich mir meine Zeit einteilen will, weil ich nicht immer nur gestresst auf dem Spielplatz rumlaufen will. Übrigens, ich bin da immer noch nicht sonderlich gern, aber ich bin halt nicht mehr so fertig. Das ist auch schon ein Vorteil. Und weil ich mich wirklich, weil ich mein Herzensthema dieses Geburtsbuch schreiben will, also mich damit beschäftigen will. Aber das war, ja, es war einfach ein Riesenrisiko, weil ich hätte auch das Buch nicht verkaufen können oder ich hätte auch die anderen Aufträge nicht haben können. Ich hatte natürlich irgendwie ein paar Rücklagen hatte ich und ich habe auch einen Gründungszuschuss gekriegt, das habe ich alles gut aufgesetzt, aber trotzdem gerade sich von dieser Sicherheitsidee irgendwie zu trennen und ich bin voll, meine Eltern sind halt beide LehrerInnen gewesen und da ist natürlich Sicherheit das A und O, ja, feste Jobs, die verstehen sowieso immer nicht, in welcher Welt so meine Schwestern und ich in unseren Anstellungs- oder selbstständigen Verhältnissen unterwegs sind, aber ich bin damit aufgewachsen, dass man feste Jobs haben muss und auch keine Lücken dazwischen und arbeiten und das jetzt einfach so anders zu machen, das war ein Riesenrisiko auf jeden Fall.
Aber wenn wir über Selbstständigkeit reden, können wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen in die Ehrlichkeit reingehen, weil ich finde, das wird so gerade, wenn wir so viel auf Instagram unterwegs sind, ja auch viel verherrlicht, ne? Irgendwie, ja, mach dich jetzt selbstständig und natürlich wollen dir dann ganz viele Leute was verkaufen, wie du deine Selbstständigkeit verbessern kannst mit deren Hilfe. Und da, finde ich, muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Ist dir da auch irgendwas passiert?
Also zum Glück nicht, aber ich habe mir auch gleich das richtige Netzwerk gesucht. Also meine Erfahrung ist, ich bin jetzt freie Journalistin, da gibt es einen Verband, die heißen Freischreiber, das sind alles nur freie Journalistinnen. Die haben ja dann wirklich unglaublichen Erfahrungsschatz, da bin ich ganz schnell eingetreten und habe unglaublich viele Workshops und es kostet dann auch nicht viel, weil das ist von freien Journalisten für freien Journalisten. Und das würde ich immer gucken, wenn man sich selbstständig macht, nicht noch ein Coaching und noch ein Coaching und noch ein Coaching für irgendwelche, was auch immer, sondern wirklich gucken, wer macht das denn schon in der Richtung, mit wem kann ich mich austauschen. Und das war wirklich auch andere Autorinnen zu fragen. Zum Beispiel, ich lese unglaublich gerne sowieso Sachbücher, weil ich da immer so gerne in neue Themen einsteige. Und dann habe ich ein ganz tolles Buch gelesen, das heißt Nicht Mutter sein. Also es geht um die Entscheidung, keine Kinder zu wollen. Finde ich auch ein wichtiges Thema. Und die Autorin Nadine Punks, viele Grüße an dieser Stelle, die habe ich zum Beispiel gefragt, wie hast du das gemacht? Und dann haben wir darüber gesprochen. Also die hat auch erzählt, wie man so ein Buch aufbauen kann. Also jetzt nur ein Beispiel, wirklich Leute zu fragen, die in diesem Bereich schon was gemacht haben oder arbeiten. Es gibt auch immer ein paar, die sagen, du bist meine Konkurrenz, erzähle ich das nicht. Die haben aber dann nicht verstanden, wie Netzwerken geht. Also das ist ganz, habe ich ganz selten erlebt. In der Regel ist das immer so, hast du hier einen Kontakt und ich gebe auch selber Kontakte raus und so weiter. Also Netzwerken im Sinne von, wer arbeitet in dem Bereich wie ich, fand ich viel wichtiger.
Was ich total schön finde, ist, dass du dich ja in ganz viele Themen einarbeitest. Also ich habe schon so ganz viele unterschiedliche Artikel von dir gesehen oder gelesen. Und das schätze ich total, weil du so einen offenen Horizont hast. Wie kriegt man das hin? Also ich habe jetzt auch demnächst, kommt noch eine Podcast-Folge raus, Fixed Mindset versus Growth Mindset, ne? Und ich erlebe einfach viele Leute, die anders sind.
Ja, das stimmt, aber das ist auch so beim Manifestieren das Problem, weil es passiert oft nicht genau so, wie man das vorstellt, sondern dann geht's darum, wie gehe ich mit einem Rückschlag um, wie gehe ich mit irgendwas um, was nicht klappt. Ich habe mir am Anfang gedacht, ich verdiene mit ganz anderen Sachen Geld. Ich wollte zum Beispiel so Public Relations Texte schreiben, weil ich so lange Presseöffentlichkeitsarbeit gemacht habe und da kriegt man eigentlich mehr Geld als im Journalismus. Stellt sich raus, gibt's überhaupt keine Aufträge irgendwie. Also jetzt manchmal, aber eigentlich nicht. Nämlich halt, okay, das funktioniert nicht, wie machst du das doch? Und dann zu sehen, okay, guck mal, die Magazine, die Zeitungen, die nehmen auch meine Texte. Ja, machst du mal das. Und dann zu sehen, welche Themen sind gesellschaftlich relevant und interessieren mich. Und Bücher darüber zu lesen und es funktioniert unglaublich gut. Und dann, das macht, glaube ich, jeder, der selbstständig ist, so eine, also kann ich jedenfalls super empfehlen, so eine Line, so eine Hook, kennt man das aus dem Film, also zu entwickeln, der dafür steht, was man macht. Und meine Line ist, ich schreibe über das, was uns prägt, Geburt, Kinder, Geld. Und im Endeffekt hängt das auch alles zusammen. Also die Geburt mit den Kindern eh, aber auch, habe ich Kinder oder nicht. Wie sieht das mit dem Geld aus? Also das sind so die Bereiche. Aber trotzdem bin ich offen. Also ich habe neulich einen Artikel darüber geschrieben, wie das war, mein erstes Jahr kein Alkohol zu trinken. Auch das sich zu trauen, damit rauszugehen. Und der kam auch sehr gut an. Aber das lag auch wieder am Purpose, weil viele Menschen, die zum Beispiel sich entscheiden, keinen Alkohol zu trinken, total krasse Erfahrungen in ihrem Umfeld machen. Und die haben dann alle meinen Text gelesen und so geschrieben, ja, auch so geschrieben, tut mir leid, dass du das erlebt hast oder gegen mir auch so. Oder also da wirklich zu gucken, für wen sind meine Themen relevant. Das habe ich gemacht. Ich glaube, das gilt für fast alle in der Selbstständigkeit.
Und nochmal wieder zurück zum Geld, weil das ist natürlich hier so das vorherrschende Thema. Was würdest du mit einem Lottogewinn von 10 Millionen Euro machen?
Ich finde es geil. Ich finde die Frage geil und ich fände 10 Millionen Euro auch richtig gut. Weil ich habe nämlich gar kein Problem mit Geld. Ich finde Geld mega gut. Nee, 10 Millionen ist auch noch besser als eine, weil 10 Millionen, also das, also ich würde auf jeden Fall mir ein paar neue ETFs besorgen, die nicht thesaurierend sind, sondern ausschüttend. Also das kann ich mir gut vorstellen bei so einer Summe, dass man die Hälfte irgendwo anlegt und dann hat man damit ja schon mal schön Einkommen. Die andere Hälfte, also auf jeden Fall würde ich meine Eltern und Schwestern schön in Südfrankreich Urlaub oder so einladen. Also einfach sowas, was ich bisher noch nicht konnte, mit denen zusammen machen. Und mein größter Traum ist eine kleine Ferienwohnung auf Norderney. Die wäre auch noch drinne bei 10 Millionen. Und sonst hoffe ich, dass ich sonst eigentlich alles machen würde wie bisher. Vielleicht einmal mehr die Udon-Nudeln beim Vietnamesen essen, die ich mir jetzt spare. Aber im Endeffekt würde sich mein Leben gar nicht so groß ändern. Hoffe ich.
Jetzt sind wir auch schon am Ende. Vielen lieben Dank, Lena, dass du da warst. Und ich hoffe, wir sehen dich demnächst auf Norderney in deiner Ferienwohnung. Also vielleicht ist die ja gar nicht so teuer und du brauchst gar nicht den Lotto gewinnen, sondern du verkaufst einfach ganz, ganz viele Bücher. Wir können ja den Buchtitel nochmal sagen. So wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen von Lena Högemann. Verlinke ich dir hier auch in den Shownotes. Und wenn du Lust hast, den Crashkurs Finanzen zu machen, den Lena gemacht hat, da gibt's in wenigen Wochen auch wieder den nächsten Kursstart. Also setz dich gerne auf die Warteliste. Vielen Dank, dass du da warst, Lena.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Hast du Lust, dich weiterhin mit dem Thema Kinder und Geld auseinanderzusetzen, dann empfehle ich dir meine Podcast-Folge So bringst du deinem Kind einen guten Umgang mit Geld bei. Das ist die Nummer 6. Und wenn du mehr über das Thema Gleichberechtigung und Gender Gaps erfahren möchtest, dann empfehle ich dir die Podcast-Folge Nummer 5. Da erzähle ich dir alles über die aktuellen Gender Gaps, die Top 10 sozusagen, die negativen Top 10. Also hör gerne mal rein. Lass mir super gerne dein Feedback da. Gib mir eine kleine Sternebewertung oder eine große. Und vielleicht sehen wir uns bald im Crashkurs Finanzen. Die Warteliste ist geöffnet und auch hier in den Shownotes verlinkt. Toll, dass du am Start bist. Bist du schon angemeldet zur Money Masterclass am 1. Mai? Lass dir die Chance auf dieses kostenlose Webinar nicht entgehen und die Aufzeichnung kriegst du natürlich auch noch dazu. Die Anmeldung findest du in den Shownotes.